Hallo und willkommen zu, ihr habt es euch schon gedacht, einer neuen Folge des Runner's World Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit der Frage, warum entscheiden sich junge Menschen eigentlich, in den Leistungssport zu gehen, beziehungsweise genauer gesagt natürlich in den Laufleistungssport. Das weiß Fenna Wulff, die hat bei uns ein Schülerpraktikum gemacht und ist eben selbst ein junger Mensch, der Leistungssport betreibt und da auch ganz ambitionierte Ziele hat, die Fenna gerne erreichen möchte. Welche das sind, wie Fenna es überhaupt in den Leistungssport verschlagen hat und wie ihr Training gerade so aussieht, darüber haben sich Henning und Martin mit ihr unterhalten. Das gibt's also jetzt hier im Podcast. Ganz viel Spaß beim Gespräch.
So, ich freue mich, dass wir heute in unserem Podcast die liebe Fenna begrüßen dürfen. Wir, das sind Henning, Lenatz und ich, Martin. Und die Fenna, die haben wir kennengelernt, weil sie sich bei uns für ein Schülerpraktikum beworben hatte. Und als wir uns die Bewerbung durchlasen, stießen wir darauf, dass sie nicht nur sich für das Metier Journalismus interessiert, sondern auch eine ganz begeisterte und tolle Läuferin ist. Und dann haben wir natürlich sofort gesagt, ja, die Fenna, die muss man uns loslegen. Dann hast du, liebe Fenna, bei uns auch dein Schülerpraktikum absolviert. Und währenddessen kamen wir darauf, dass wir uns mit dir unbedingt gerne auch einmal über das Thema Jugend, Leichtathletik, Laufen unterhalten wollten und sollten. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer du bist.
Ich bin Fenna, ich bin 17 Jahre alt und ich laufe sehr gerne.
Natürlich. Darf ich kurz reinkrätschen?
Ja.
Dürfen wir auch deinen Nachnamen erfahren oder möchtest du den nicht
klar,
so gerne?
Fenna Wulff.
Wulff, ja. Genau.
Ich stelle mich so selten mit meinem Nachnamen auch vor. Ja, genau. Und ich habe eigentlich erst so vor anderthalb Jahren angefangen im Verein zu trainieren, bei einem Trainer richtig. Und bin davor eigentlich immer nur so ein bisschen aus Spaß, aber eher auch so in der Corona-Zeit habe ich einfach angefangen zu laufen, weil ich sonst nicht wusste, was ich zu tun hatte. Und so bin ich eigentlich zum Laufen gekommen.
Vielleicht sagst du noch, welcher Verein das ist?
Ich bin beim LAC Kronshagen bei Andreas Fuchs, das ist mein Trainer.
Und Kronshagen liegt ganz im Norden?
In Kiel.
In der Nähe von Kiel, ja. Genau. Oder in Kiel?
Stimmt. Also Kronshagen ist ein eigener Stadtteil, glaube ich. Ich weiß auch nicht, was da. Also das finde ich ganz komisch, dieses Kiel und Kronshagen. Ja. Aber ja.
Und dein Trainer macht ja schon, vielleicht gehen wir da später auch noch intensiver drauf ein, seit Jahren mit Erfolg trainiert der junge Menschen in der Leichtathletik. Ja, und wir hatten ja zuletzt ein großes Porträt deines Vereinskameraden Steffen Ulitschka bei uns im Magazin, der so der erfolgreichste Kronshagener Leichtathlet war.
Mit Maja Rehberg, würde ich sagen.
Okay, ja. Mit Maja Rehberg, ja. Ja, aber Steffen war, würde ich sagen, in der Gesamtbetrachtung war er doch, glaube ich, über mehr Jahre erfolgreich.
Aber das ist die alte Generation, die wollen wir heute gar nicht sprechen. Wir wollen ja über die Generation von Fenna sprechen.
Richtig.
Und Fenna, du hast gesagt, du bist 17 und hast erst während Corona damit angefangen. Da warst du dann, also das ist tatsächlich schon länger her schon wieder, wahrscheinlich mit 14 war das dann?
Ja, genau, so 14, 15.
Okay. Hast du vorher anderen Sport gemacht? Also, oder wie kamst du dann zum Laufen?
An sich war ich, würde ich sagen, schon immer aktiv. Also meine Mutter ist auch Reiterin, schon immer. Und von daher bin ich auch von Anfang an mit Tieren, mit Pferden aufgewachsen und bin auch von Anfang an eigentlich von klein auf geritten. Tu das auch immer noch sehr gerne. Wir haben auch ein eigenes Pferd. Und ja, ich merke auch, dass das vor allem auch so sozusagen für mich dann auch so eine Art Stabi-Training ist. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Und es ist irgendwie auch so ein bisschen was noch fürs Herz, so nebenbei, so neben dem Laufen, einfach mit Tieren zusammen zu sein. Genau, aber dann auch in der Grundschule hatten wir so eine Leichtathletik-AG, wo halt so die so ganz gut im Sportunterricht waren, die wurden so rausgepickt und ja, dann haben wir da so auf so ein paar Wettkämpfen teilgenommen oder sind auch mal eine Runde gelaufen. Und da
von wem wurden die rausgepickt?
Von so einer Sportlehrerin, die dann auch diese AG so angeleitet hat.
Also und zu den Wettkämpfen fuhr man aber nicht als Vereinsmitglied, sondern?
Nee, also es war kein wirklicher Verein, das war einfach von der Schule so sozusagen als AG. Es hieß dann immer so, ja, dann gehört man mit zu den Besten der Schule, aber ich sag mal so, das war alles auch eher so eine, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Sport zusammen, Truppe.
Also und war das Engagement der Lehrerin, also hätte es ohne diese Lehrerin dann das nicht gegeben und stattdessen irgendwas anderes? Oder war das schon so vorgesehen, dass es das von der Schule aus gibt?
Nee, das war schon so vorgesehen, dass es das von der Schule aus gibt. Und die Lehrerin war auch wirklich sehr, sehr engagiert und hat das auch cool gestaltet. Also da hatte man auch eigentlich immer Lust, auch hinzugehen, außer halt so echt, damals war es wirklich noch so die Laufrunden, da war ich auch mit einer der Ersten, die gesagt hat so, oh ja, nee, also heute länger muss nicht. So.
Weil, wie lang war dann so eine Runde? Sollte sie sein?
3 Kilometer war die Standardrunde und wenn wir mal länger gelaufen sind, waren das 5, ja.
Und das im Alter von 14?
Wie alt ist man in der Grundschule?
Ah, Grundschule?
Sollst zuhören, Martin.
8, 9.
Irgendwie so, ja. Aber also Laufen war da gar nicht der Schwerpunkt. Also das waren wirklich auch eher so die leichtathletischen Disziplinen, aber also dann eher auch mehr so Sprint und trotzdem auch ausdauerlastig, jetzt nicht so viel Weitsprung oder so, aber jetzt nicht Fokus auf Laufen. Und da fand ich es auch, wie gesagt, echt auch noch blöd.
Und das Laufen an sich oder die Leichtathletik in Gänze, also auch die anderen Sachen, Springen, Werfen?
Nee, an sich. Also ich habe mich auch, wie gesagt, immer gerne bewegt, aber irgendwie so dieses Laufen, das Monotone, und so, das fand ich damals total doof.
Okay, also aus dem Elternhaus kam dann eher der Reitsport. Und aber vom Reitsport zur Leichtathletik ist für mich jetzt
ein, ist doch ein logischer Schritt.
Ein großer Schritt. Wie kam dann tatsächlich jetzt während Corona oder du sagtest in der Corona-Zeit der Schritt in den Verein zur Leichtathletik?
Also tatsächlich.
Ganz konkret.
Kam von meiner Mutter, kommt so das Reiten, aber mein Vater, gut, der war auch eigentlich immer so rundum schon früher aktiv, hat viel Fußball gespielt und so, aber der hat auch Leichtathletik gemacht, der war aber eher Sprinter und ist auch, glaube ich, mal so, ich würde sagen, so sein größter Erfolg war auch, dass er norddeutscher Meister über 100 Meter damals mal geworden ist. Und genau, der ist dann auch also das war noch vor Corona, dass er auch immer mal eine Runde joggen war und dann bin ich da auch mal mitgekommen, aber das fand ich jetzt auch alles irgendwie nicht so cool. Beziehungsweise dann, als dann in der weiterführenden Schule auch so die Bundesjugendspiele kamen, hat er auch immer so die Initiative dann ergriffen, dass wir auch, also ich und meine Schwester dann mit ihm so ein bisschen alles geübt haben, damit wir eben ganz gut abschneiden. Und da stellte sich irgendwann dann auch heraus, dass ich einfach eigentlich ohne Training nicht so wirklich eine schnelle 800 auch mal laufen kann. Also für damalige Verhältnisse. Und dann habe ich da auch irgendwie so Stück für Stück Spaß dran gefunden. Und dann eben, ja, mit Corona war es dann irgendwie so, dass meine Eltern dann auch so meinten, ja, Fenner, jetzt mach dir mal einen Plan, mach dir eine Struktur. Eher auch so auf die Schule bezogen, dass ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da rumhänge.
Zu Hause rumhängst,
genau.
Ja.
Und dann war das für mich eigentlich so, okay, ja, vormittags mache ich Schule und nachmittags, ja, da gehe ich jetzt einfach mal eine Runde laufen. Ich weiß nicht. Also das war so eine intrinsische Motivation und damit hat das dann so angefangen. Genau.
Und wie kam dann der Schritt in den Verein, zum Verein?
Dann bin ich ja über die Corona-Zeit immer mehr auch gelaufen, dann auch täglich gelaufen. Dann wurden die Strecken auch irgendwann länger. Auf Instagram folgt man dann irgendwie auch mehr so den Läufern. Und ich weiß noch so, mein erster 15-Kilometer-Lauf, das war, weil Gesa Krause nämlich auch in ihrer Story gepostet hatte, dass sie da 15 Kilometer gelaufen ist. Und an dem Tag wollte ich eigentlich nur so 3 laufen. Und dann dachte ich aber irgendwie so, ach komm, dann machst du jetzt auch eine 15. Und ja, dann habe ich auch irgendwie so die Längen gesteigert und dann bin ich so einen lokalen Halbmarathon bei uns mal aus Spaß gelaufen.
Wir reden jetzt über welches Jahr? 2020?
2020, ja. Genau. Und der Halbmarathon ist echt gar nicht so einfach. Also es ist viel so an der Steilküste längs und dann auch ist das im Herbst, da ist ordentlich Wind und ja, also und am Ende geht es auch echt krass den Berg hoch und so richtig eine Vorbereitung hatte ich auch nicht. Ja, ich habe dann mal, also ich glaube mein längster Lauf war dann halt mal 15 Kilometer, aber so richtig strukturiert trainiert habe ich nicht und dann bin ich aber trotzdem sozusagen einfach so eine 1:30 auch gelaufen.
Wow,
Talent.
Und demzufolge hat dann irgendwann mal ein also ja, soll ich den Namen hier nennen? Torben Herber. Ich weiß nicht, der ist jetzt. Ja.
Moin, Torben.
Der hat eigentlich.
Shoutout an Torben.
Genau.
Den Entdecker deines Talentes.
In der Laufbranche nicht so viel, würde ich sagen, zu tun. Aber
Torben ist eigentlich Metzger. Wo war zufällig an der Strecke.
Genau. Nee, der hat auch mal beim Lauf zwischen den Meeren so 2 Teams eben gestellt. Die Runaways, die Zippels Runaways waren das.
Ah ja, die gewinnen immer, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Und da fehlte aber im Frauenteam noch eine Frau. Und dann hatte er meine Eltern angeschrieben, weil er mich eben da gesehen hatte und dass ich ja relativ schnell gelaufen bin und ob ich denn da Interesse dran hätte. Und das haben meine Eltern dann so an mich weitergegeben und da war ich so, ach ja, cool, eigentlich gerne, weil auch dieser Halbmarathon als Wettkampf hat mir Spaß gemacht. Und genau, dann bin ich da bei dem Lauf zwischen den Meeren mitgelaufen. Und
das ist ein Staffellauf, genau. Ne? Zwischen Nord- und Ostsee.
Irgendwie 100 Kilometer.
100 Kilometer sind das insgesamt.
Und das wird dann halt so in, weiß ich nicht, 8 Etappen? 10 Etappen.
Jeder läuft 10 Kilometer,
genau.
Bummelig.
Ja. Genau. Und ich hatte auch eine echt schöne Etappe. Ich glaube, ich bin von Fahrdorf nach Fleckebü gelaufen.
Okay.
Und das fand ich total cool. Und dann meinte er am Ende dann auch so, ach ja, das lief ja echt gut. Und hatte ich ja auch seinen Kontakt. Und dann hat er mich eigentlich immer so aufmerksam gemacht, ach guck mal, da ist doch ein Lauf und da ist doch ein Lauf. Mhm. Weil irgendwie bin ich davon selber nicht so drauf gekommen. Aber durch ihn, und dann habe ich da auch mal mitgemacht und das war cool. Und dann hat er eben auch mal gesagt, okay, hier ist, das war dann 2022. Da war der Schülerlauf in Kiel, der Kieler Woche Schülerlauf. Und das sind 5 Kilometer. Und da bin ich dann auch mitgelaufen, weil da dachte ich so, ach ja, cool, keine Schule, dann fahre ich dahin. Bin da auch gelaufen, bin da dann Zweite in der U20 geworden. Mit, ich glaube, da bin ich eine 20:03 oder so gelaufen. Mhm. Irgendwie sowas.
Knapp die 20 Minuten mal.
Ja, das war natürlich ein bisschen traurig. Aber ja, auch ja eigentlich nicht so wirklich mit Vorbereitung. Aber und da habe ich dann meinen jetzigen Freund, damals noch nicht, kennengelernt. Und der meinte dann ja so, ach, komm doch mal mit zum Training.
Ist das der Torben? Nee, der Torben war ja wer anderes.
Nee. Dann bin ich da mal dann eben mit zum LAC-Training gekommen.
Ah, dein Freund ist auch beim LAC-Kunstwagen?
Ja, genau. Ah, ja. Der macht das schon ganz schön lange.
Okay, ich habe trotzdem die Frage, wie kamst du dazu, dann so Leuten wie Gesa Krause beispielsweise zu folgen, wenn du mit dem Laufen anfängst? Es gab ja viele Leute, die während Corona dann gesagt haben, okay, alles hat zu, bestimmte Dinge kann ich einfach nicht mehr machen, keine Ahnung, Fitnessstudio, Vereinssport. Die sind dann auch gelaufen aus den verschiedensten Gründen, aber die haben natürlich dann nicht den Leuten der Laufszene in irgendeiner Weise gefolgt. Wieso kam das bei dir?
Also ich glaube so Gesa Krause, Konstanze Klosterhalfen, denen bin ich schon vorher auch immer gefolgt, weil ich muss auch sagen, so jetzt rückblickend betrachtet, wenn ich darüber nachdenke, hatte ich eigentlich schon von klein auf immer so diesen Traum von, sag ich mal, irgendwie Olympiamäßig.
Ach, jetzt doch.
Also damals war es eher noch so, okay, ist mir jetzt eigentlich egal, ob es irgendwie der Reitsport ist, ob ich darüber das sozusagen mache. Aber weil ich ja eben auch in der Grundschule schon irgendwie in dieser Leichtathletik-Bubble drin war und irgendwie mich aber trotzdem auch immer so entweder sprintmäßig oder laufmäßig gesehen habe, hatte ich es auch irgendwie schon immer unterschwellig so in meinem Kopf. Okay, irgendwie finde ich das cool. So dieses Laufen, dieses schnelle Laufen und dann auf der Bahn und in einem Stadion. Und ich fand dann eben aber auch schon immer so Konstanze Klosterhalfen, Gesa Krause, das waren für mich so die zwei, die ich so super cool fand. Und denen habe ich sozusagen schon vorher auch immer gefolgt. Und ich würde sagen, so jetzt, wo man sich da auch noch mehr in dieser Szene so auskennt, folgt man dann eben auch noch so anderen. Aber die waren für mich irgendwie so schon immer ausschlaggebend, so, ja.
Also was ich, glaube ich, recht typisch finde, ist, dass es in deiner Familie über die Eltern schon eine Affinität zum Sport überhaupt gab.
Ja.
Und dass es über deinen Vater offensichtlich ja auch eine Affinität zur Leichtathletik gab. Und was, glaube ich, so ein bisschen untypisch ist, ist dann, das gibt die Zeit mit sich, dass durch Corona du eben viel Freizeit hattest und motiviert durch deine Eltern so ein bisschen getrieben worden bist, nicht nur zu Hause rumzuhängen.
Ja.
Was ich dann wiederum ganz typisch finde, ist, dass du dann über einen Freund oder Freundschaft in den Verein dann auch kommst. Du bist ja wahrscheinlich auch gerne dahin gegangen, weil du die Leute da, den Jungen oder auch die Mädels da nett fandest.
Ja.
Wenn du jetzt heute das so betrachtest, was ist so für dich, wenn du es gewichten müsstest, das wichtigere Argument, gerne zum Vereinstraining zu gehen, die Menschen, die dort sind, oder der Sport an sich, also das Laufen oder das Laufen an sich oder das Krafttraining oder was ihr rundherum noch alles macht?
also so, sag ich mal, so das mit den Leuten, das kam mit der Zeit, dass ich das jetzt auf jeden Fall auch so sage, okay, ich will da auf jeden Fall hingehen, weil ich da jetzt auch Freunde treffe und so. Aber anfangs war es für mich dann halt auch wirklich, dass ich da für mich quasi in Anführungsstrichen die Chance gesehen habe, dass ich jetzt meinen Traum verwirklichen kann. Also, dass ich das auch wirklich dann ernst genommen habe und so gedacht habe, okay, jetzt ist hier strukturiertes Training. Ich kann noch besser werden. Ich kann viel mehr aus mir herausholen. Und das hat ja dann auch dann mein Trainer auch schon gesehen und meinte so, ey, ja, hier. Und dann auch mein erster Wettkampf direkt Norddeutsche Meisterschaften. Das war natürlich auch alles, oh, krass. Und so, aber tatsächlich bin ich auch, mein allererstes Training, das war eigentlich richtig, richtig beschissen, aber auch richtig, richtig cool zugleich, weil es hat halt angefangen, so klar einlaufen und da bin ich eben dann auch mit meinem
erste Vereinstraining meinst,
ja,
du jetzt, genau, wo du zum ersten Mal in
wo er mich, okay, das erstmal mitgenommen hat. Also da war natürlich dann erstmal 3 Kilometer einlaufen, war für mich ja jetzt kein Problem. Da er ja aber schon sehr lange trainiert und auch ein schneller Läufer ist, er läuft so 800 und 1500, war es dann erstmal einlaufen in 4:30.
Okay. Viel zu schnell. Warum machen das immer alle? Ich verstehe das nicht.
Und dann war es natürlich so, wenn man sich dann noch nebenbei versucht zu unterhalten, immer so, oh Gott, nebenbei, also wenn man gerade nicht sprechen muss, einmal Luft anhalten, versuchen, dass es nicht so angestrengt klingt und so.
Also schon das Einlaufen war eine große, ja, sportliche Herausforderung.
Genau, aber und dann kam die Laufstilschulung, um Gottes Willen. Ich wurde so auseinandergenommen von meinem Trainer. Also, und wir da, genau an dem Tag war auch so richtig, waren richtig viele beim Training und man hatte das Gefühl, man wurde so zur Schau gestellt, weil Fußgelenksarbeit, Skippings, habe ich alles nicht gecheckt. Also die Ausführung war auch richtig schlecht und ey, er hat mich immer wieder nach vorne geholt und meinte hier so, hier, nochmal, mach das nochmal und guck mal hier und ey, da dachte ich wirklich, ich dachte wirklich so, ich gehe hier nie wieder hin. Mhm. Das ist ja so schrecklich. Aber als es dann auch zu Läufen kam, sollte ich dann noch mit einer unserer besten Langstrecklerin Julia Kümpers, die ist dann erstmal irgendwie noch, hat 10 Kilometer Tempo-Dauerlauf irgendwie in 3:30 auf der Bahn gemacht. Das fand ich natürlich auch super beeindruckend. Und dann sollte sie am Ende eben nochmal 4x200 laufen. Und dann meinte er so, da läufst du mal mit. Ich hatte natürlich gar keine Ahnung, so 200er, jo, okay, ist ja nicht so weit. Dann meinte sie nur zu mir, ja, so 34, 35. Ich so, ja, ich hatte ja keine Vorstellung. Und dann ist die da los, aber ich wollte dann natürlich auch dranbleiben. Und ja, das war für mich dann irgendwie schon so der erste Ansporn. Und dann war für mich auch klar, ja, ich gehe da jetzt immer hin. Und wie gesagt, dann war es für mich so, okay, das ist meine Chance, hier an mir zu arbeiten und das auch aus mir herauszuholen, was ich möchte.
Das ist interessant, weil es gäbe wahrscheinlich einige, die auf diese Erfahrung genau mit Ablehnung reagiert hätten und nicht mehr hingegangen wären. Also dieses zur Schau gestellt werden im Sinne von, jetzt mach hier nochmal die Übung vor, du kannst das ja nicht. Was natürlich verständlich ist, wenn du noch nie Lauf-ABC gemacht hast, ja, dann ist es halt schwierig. Und weiß ich nicht, ob man das dann so machen muss, aber das ist dann doch schon individuell, ob man sich dem dann wieder stellt oder nicht.
Ja, ich glaube, du bist einfach in einem Altersbereich in die Leichtathletik gekommen, in den Leichtathletikverein gekommen, mit 16, 17, wo es dann von der Vereinsseite her auch Ansprüche gibt. Also entweder du machst hier mit oder du lässt es sein. Ja, und das ist keine Kinderleichtathletik mehr, wo man sagt, ich möchte die Menschen, die Kinder in Bewegung bringen, ich möchte den Spaß an der Bewegung beibringen, sondern dann bist du im jungen Erwachsenenalter schon, wo einfach gesagt wird, wer hier hinkommen will und für wen ich mich hier hinstelle, sagt dann auch der Coach vermutlich, der muss Bock haben. Der muss selbst, wie du es eben gesagt hast, intrinsisch muss der die Motivation finden und haben.
Das ist ja, klar, aber trotzdem muss man ja nicht von Anfang an alles können. Es ist ja logisch. Ja. Der hat ja auch mit dir vorher gesprochen und weiß, die läuft ja seit einem Jahr. Die war noch nicht im Leichtathletikverein, die hat das hier noch nie gemacht. Und dann weiß ich nicht, ob man dann da irgendwie so, naja, egal. Du bist ja da geblieben und es war ja auch gut und hat dir Spaß gemacht.
Der schönste
Einstieg war es nicht. Ja, okay, also du bist dann ja, wenn man jetzt zurück, wann war das im letzten Jahr? Also
im Juli, glaube ich.
Krass, also dann bist du jetzt knapp nicht mal anderthalb Jahre im Leichtathletikverein und überhaupt erst in dieser Leichtathletik-Szene dabei.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Aber es war auch dann eigentlich schon so, dann waren eben auch, als ich quasi gerade so dazugekommen bin, waren gerade eben die Jugenddeutschen Meisterschaften rum. Und da hatte er eben nur eine Beteiligung von uns aus dem Verein. Und dann meinte er eben auch schon so, als wir dann eben gesprochen haben.
Der Trainer.
Genau. Mein Ziel ist es übrigens für nächstes Jahr mindestens 3 Leute hinzuschicken. Und vielleicht bist du ja auch schon mit dabei. Und das war für mich aber schon direkt so, nicht so Druck, sondern eher so, boah, geil, das will ich. Das will ich. Und dafür bin ich bereit, jetzt echt hart zu arbeiten. Und dann war es eben auch schon klar, so eher Mittelstrecke, so 1500, 3000, da wäre das möglich. Und dann bin ich, also ich meine, mein erstes Mal 3000 Meter, da bin ich jetzt, glaube ich, eine 10,56 dann eben bei den Norddeutschen Meisterschaften gelaufen. Das erste Mal auf der Bahn, das erste Mal in Spikes. So, und dann aber fehlte eben für die Norm, das war 10,15, noch ein ganz schönes Stück. Und ja, aber dann so übers Frühjahr habe ich mich dann echt entwickelt und bin dann in Dortmund dann, ich glaube im Mai oder so, dann eine 10,07 gelaufen.
In diesem Jahr?
Ja.
Also ein Leistungssprung
von 40 Sekunden, gut,
von 40 Sekunden, oder, was über 3000 Meter richtig eine Welt ist, ne?
Ja, ja.
Aber ja auch nicht verwunderlich, wenn man einfach bedenkt, du hast ja gerade erst mit dem Sport angefangen und bist halt in einem Alter, wo man sich noch entwickeln kann. Eben, man kann sich in jedem Alter entwickeln, aber wenn man gerade mit dem Sport anfängt, hat man ja Potenzial dann in dem Alter und mit deiner Einstellung auch offensichtlich, wenn man so Bock hat.
Ja.
Schon krass.
Vielleicht resümierst du noch weiter deine Saison, bevor wir dann nochmal so auf, was mich interessiert, so die Motivationslage kommt, dass eine 17-, 18-Jährige Spaß hat an dem langweiligsten Sport der Welt. Ich weiß, dass es anders ist, aber wenn man das so sieht. Aber vielleicht sagst du nochmal kurz, wie dann die Saison so verlief.
Genau. Also das war so, kurz davor bin ich dann nochmal in Zeven auch über 1500 eine PB gelaufen, dann mit 4,47. Und dann eben nach Dortmund kamen hier in Hamburg die Norddeutschen Meisterschaften, auch nochmal bei 3000 Meter, da bin ich dann eine 10,10 gelaufen. Das war dann aber eher so, wenn sowas dann kam, war ich auch schnell so, oh Mann, nicht schon wieder Bestzeit, das ist ja doof. Und da war ich dann auch echt schon mal direkt ein bisschen beleidigt. Aber da muss man auch immer, da habe ich dann auch noch nicht so das Gefühl für, dass man auch das Rennen betrachten muss. Da musste ich ganz alleine laufen und so, das ist dann einfach auch schwierig. Genau, danach kam eben dann, würde ich sagen, so bisher mein Jahreshighlight mit den Deutschen Meisterschaften, die definitiv alles andere als glatt verliefen. Also natürlich war ich super duper aufgeregt. Die waren in Rostock und also das Stadion kannte ich dann schon, weil eben da die Norddeutschen Meisterschaften letztes Jahr waren. Und ja, also die Bedingungen waren auch jetzt nicht so klasse. Es hat zum Einlaufen einfach fett angefangen zu regnen. Das heißt, man war irgendwie schon nass und so. Dann natürlich eben Aufregung und alles und dann ja auch mit Callroom, also dass du ja so Viertelstunde vor Start musst du da sein, um einmal deine Spikes vorzuzeigen und so, dass das alles gegengecheckt wird und eben genau im Callroom fiel dann eben auf, als der Kontrolleur meine Spikes hochgehoben hatte und meinte so, ist das richtig, dass da 2 Spikes fehlen? Und ich guckte nur so und meinte so, nein, das ist nicht. Und dann meinte er so, ja, okay. Dann eben guckte ich meinen anderen Spike an, da fehlten 3. Ja, gut.
Nägel unter dem Schuh.
Genau. Und da denkt man natürlich dann auch so, okay, ich kann jetzt nicht laufen, es geht nicht. Es geht nicht.
10 Minuten vor dem Rennen.
Ja, genau. Und dann aber hieß es auch, also und von den ganzen anderen Mädels, die da auch waren, hatte halt auch keiner irgendwie einen Dorn mit oder so einen Schlüssel. Und dann wurde ich noch gefragt, ja, wo ist dein Trainer? Kann der schnell irgendwas bringen? Ich so, ja, nee, der steht schon an der Strecke und der hat auch nichts. Ja, okay, dann muss ich jetzt so laufen. Und ja, klar, im ersten Moment ist man dann so, okay, ich kann jetzt nicht laufen. Und dann war es aber einfach so, ja, okay, scheiß drauf. Dann, ach so, schon wieder hier Piep. Sprache.
Wir müssen mit deinen Eltern reden.
Genau. Geh da jetzt einfach raus und lauf. Und dann war das eigentlich dann, wenn man auch auf der Bahn dann ist, war das Problem eigentlich vergessen. Nur dann eben auch die Startaufstellung, ist ja dann normal da an der Linie aufgestellt Und dann wurde echt nochmal auch gesagt, so ja, wenn hier Fehlstart ist, je nachdem wie doll, ist man direkt raus, okay. Und ich hatte vorher noch, weil ich eben ja so lange warten musste, und ich saß schon ein bisschen länger im Stadion, hatte ich noch bei den 100 Meter Halbfinals immer zugeguckt. Und da waren echt reihenweise Fehlstarts und dass die auch direkt raus mussten. Und da dachte ich auch schon so, oh krass, beim Sprint kommt es ja echt häufig vor, beim Laufen ja irgendwie gar nicht. Ja, gut, dann bei uns 3000 Meter, Startaufstellung, so, ne, auf die Plätze, fertig. Wer macht den Fehlstart? Ich, natürlich. Aber es war halt so ein Fehlstart, dass ich so ein bisschen gezuckt habe. Aber er hat auch ein bisschen sehr lange gewartet mit dem Schuss. Ich dachte, der kommt dann auch. Und dann wurden wir halt alle ja nochmal zurückgewunken. Und dann hat er mir auch nochmal gesagt, so, ja, ne, Verwarnung nochmal, wie es ja eigentlich sonst auch ist. Und dann ging es los. Aber das war echt irgendwie.
Boah, ich bin jetzt auf das Ergebnis gespannt.
Ja.
Was da rauskam. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Also dann war es lief doch echt, echt gut. Ich bin dann auch Bestzeit gelaufen, 10:03. Allerdings wäre ich gerne schon unter 10 gelaufen. Eigentlich bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das möglich gewesen wäre. Aber ja, war an dem Tag vielleicht nicht drin, ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt das Ziel dann für nächstes Jahr.
Das ist schon echt schnell. Das ist 3:21er Pace, ziemlich genau.
Ja.
Und die wie vielte wird man damit dann?
Ich glaube, 11. bin ich geworden.
Mhm. Im gesamten Rennen oder in deiner Altersklasse?
11. bei den deutschen Meisterschaften.
Und das war, stimmt, der Start war nach Altersklassen natürlich.
Ja.
Und du bist der jüngere Jahrgang, ne?
Ja. Genau.
Das heißt, du hast noch mal ein Jahr in dieser Altersklasse.
Ja, genau.
Das ist aber krass. Also 11. nach einem Jahr Leichtathletik.
Ja.
Also, das ist ja nicht nichts. So. Das ist schon echt gut. Das muss man sich ja auch immer irgendwie.
Ja.
Ich fand auch beeindruckend deine. Wahrscheinlich gab es noch weitere Höhepunkte in der Saison, aber du hast uns eben im Vorfeld erzählt, wie rasant du dich auch dann über die lange Strecke, also über die 10 Kilometer entwickelt hast. Also ganz aktuell kannst du ja vielleicht auch mal dein Ergebnis erwähnen aus Berlin.
Also vorher bin ich ja noch mal eine 5000 auch gelaufen. Davor bin ich ja auch noch gar nicht 5000 auf der Bahn gelaufen. Da bin ich dann auch eine 17:30 gelaufen jetzt. Und eigentlich sollte das eben auch dann mein Saisonabschluss sein. Aber dann meinte mein Trainer eben auch so, ey, du bist so gut drauf, du läufst jetzt nochmal eben die in Berlin, die Great 10K. Und
Straßenrennen.
Genau,
ne?
Ein Straßenrennen. Mache ich ja eigentlich also eher erstmal jetzt nicht so, sondern bin eher wirklich Bahnläuferin. Aber sozusagen, das habe ich jetzt mal so als in Anführungsstrichen Off-Season so mitgenommen. Und da bin ich dann jetzt eine Bestzeit gelaufen von 36:39. Und ich bin im Frühjahr quasi das erste Mal so ein 10-Kilometer-Rennen gelaufen, in Hamburg auch. Und da meine erste Zeit dann quasi war eine 38:37. Fand ich auch damals schon krass, weil für mich war das früher immer so die Vierermarke, also so 40 Minuten über 10 Kilometer, das war so, boah, krass. Und ich glaube, drunter geht nicht. Also es ging in meiner Vorstellung nicht. Und wenn man dann selber das so läuft und denkt sich so, krass, das bin ich jetzt über 10 Kilometer gelaufen, irgendwie in 3:55er Schnitt oder so. So, krass, das geht doch. Also das konnte ich auch selber gar nicht so realisieren. Und dann bin ich im Mai, Anfang Mai waren dann die Landesmeisterschaften in Kaltenkirchen, auch über 10 Kilometer, bin ich dann auch gestartet. Habe ich mich auch eigentlich eine Minute direkt verbessert, 37:38. Und jetzt dann nochmal im Herbst, also quasi jetzt über das Jahr gesehen 2 Minuten ungefähr.
Du solltest noch ein 10-Kilometer-Rennen laufen, dann ist noch mal eine Minute weg. Das geht jetzt immer so weiter.
Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Also, wie gesagt, der Course-Record war ja eigentlich in Berlin auch angepeilt zu laufen mit 30:57 oder so.
Wo ist das Problem?
Ja, eben. Also, das
stark, toll. Ja. Und wie ist jetzt so die Perspektive, um noch so die Laufzeiten und so abzuschließen. Wie ist jetzt die Perspektive für die weiteren Wochen und Monate? Was steht jetzt an?
Jetzt sozusagen mit dem Zehner habe ich quasi jetzt so meine Straßen- und Bahnsaison jetzt wirklich abgeschlossen. Und jetzt kommen noch so ein paar Crossläufe. Jetzt im Ende November laufe ich die DM-Cross in Perl. Und davor dann vielleicht nochmal ein oder danach. Aber so sonst jetzt eher so ein bisschen chillen, bisschen, aber dann auch nachher wieder aufbauen für die Halle. Und ja, dann sozusagen in Hinblick einfach aufs Frühjahr, auf den Sommer wieder auf die Bahn zu gehen. Und da aber dann auch so, würde ich sagen, genau, meine Paradestrecke ist, würde ich sagen, aktuell noch 3000 Meter, aber auch gerne Unterdistanz noch verbessern.
Ja. Wie hast du eigentlich festgestellt, dass die kürzeren Strecken, also jetzt so die klassischen Mittelstrecken, nichts für dich sind? Weil du machst ja schon offensichtlich die langen Bahnstrecken lieber und auch ja offensichtlich sehr, sehr gut. War das eine Option für dich, als du dann in den Verein gekommen bist, auch mal zu schauen, was geht über 400 Meter, 800 Meter, 1500 Meter?
Ja, also ich weiß nicht, irgendwie war das für mich nie so, also so die 800 Meter, das war so typisch für mich Bundesjugendspiele-Distanz, so. Und ja, kann ich laufen. Aber irgendwie war es schon immer so, auch das Training eher ausgelegt, also auch so den Trainingsplan, den ich direkt geschickt bekommen habe, war direkt Mittelstrecke 1500. Also und im Hinblick auch schon auf länger. Ich glaube, mein Trainer hat das schon auch so in den ersten Trainings auch schon so eher antizipiert, dass ich einfach nicht so die Sprinterin bin. Das merke ich halt auch selber auch. Ich, also so, auch wenn wir zum Beispiel irgendwie 10x200 laufen oder so, muss ich echt am Anfang immer so ein bisschen schalten und so dieses direkt in den schnellen Tritt rein. Also echt schnell und frequent laufen. Da komme ich manchmal nicht so schnell rein. Da bin ich eher so, ja, dieses längere, nicht so schnell, aber über eine längere Distanz, in Anführungsstrichen schneller, das liegt mir einfach mehr, ja.
Ja, ist ja auch gut, wenn man weiß, okay, das liegt mir, da habe ich Bock drauf, dann passt das ja auch. Ja. Wie trainiert ihr denn? Also wie oft in der Woche bist du beim Training? Wie oft in der Woche läufst du zusätzlich noch alleine? Wie sieht das so aus?
Also Training zusammen ist eigentlich so gut dreimal die Woche. Mittwoch und Samstag haben wir dann Tempoläufe und Freitag haben wir so ein bisschen Training in der Halle, wo wir dann vorher immer noch einzeln einen zügigeren Dauerlauf machen und dann eben in der Halle beziehungsweise im Sommer auch draußen ist dann so Sprint-Sprung-Training, so ein bisschen halt Sprungläufe, Frequenzläufe, sowas. Und das finde ich, bringt auch echt auch immer Spaß, also so auch dieses schnellere, frequentere Training. Genau, und Dauerläufe dann eigentlich, ja, fast jeden Tag, also mal auch, also eigentlich grundsätzlich einen Ruhetag so die Woche oder Fahrradfahren, je nachdem. Aber sonst jeden Tag eigentlich laufen, ja.
Das ist schon ein ordentliches Programm auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Ja. Ist da noch Zeit für anderen Sport? Also wenn du sagst, okay, ein bisschen Reiten vielleicht noch, aber das war ja früher sehr, sehr intensiv und scheinbar deine andere große Leidenschaft.
Ja.
Bleibt da noch viel Zeit für anderes, auch so hinsichtlich irgendwie mit Freunden weggehen, Party machen? Weil du bist ja eigentlich jetzt so in dem Alter, also wenn ich da an meine Zeit zurückdenke, in der ich 17, 18 war, da hatte ich andere Sachen im Kopf. Nicht unbedingt den Sport und nicht vor allen Dingen keinen Leistungssport.
Ja, das stimmt. Also klar, man muss sich den Tag jetzt auf jeden Fall gut strukturieren. Also ich bin ja jetzt auch in der Oberstufe, bin eigentlich jeden Tag bis 15, 30, 16 Uhr auf jeden Fall in der Schule. Und vor allem jetzt dann auch im Herbst, wo es schnell dunkel wird, muss man, ja, wie gesagt, sich das wirklich gut strukturieren. Wann gehe ich laufen? Weil das ist auf jeden Fall meine Prio 1.
Nicht die Schule. Richtig so, ja.
Doch, klar, also wenn meine Eltern das jetzt hören. Ich liebe Schule, das ist für mich
das Größte.
Ja.
Abitur ist wichtiger als
Olympia. Richtig. Nee, aber auch so, dann irgendwie versuche ich mir das auch, wenn Doppelfreistunde ist, dass ich zum Beispiel dann schon laufe oder so, dass ich dann eben dann nach der Schule vielleicht auch nochmal zum Pferd fahren kann. Also das kriege ich schon beides auch unter einen Hut. Aber ja, wie gesagt, das ist mit sehr viel Struktur und dann auch Wille verbunden, dass man das auch alles hinkriegt. Und sonst, ich bin auch nicht so diejenige, die so feiern geht. Also ich würde sagen, ich bin dann natürlich jetzt auch in so einem Dunstkreis drin, einfach mit Sportlern, die eben irgendwie, wir trinken alle nicht viel oder gar keinen Alkohol. Und dann ist es eher so, dann setzt man sich nach dem Training halt einfach nochmal irgendwie chillig zusammen, geht zusammen essen oder so und geht dann nicht unbedingt noch feiern. Aber das ist für mich voll okay. Also
jetzt mal die Eltern weghören. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Warst du jemals in deinem Leben mal betrunken?
Nein.
Hast du schon mal geraucht?
Nein.
Okay, die Eltern können zuhören.
Möchtest du jetzt damit anfangen? Martin, leg die Zigaretten weg.
Nein. Ja, spannend.
Ja.
Also du bist ja neu in dieser Leichtathletik-Bubble. Ja. da kann ich total verstehen, dass man dann irgendwie, wenn man da einmal dann drin ist und dann natürlich auch eher mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Aber was sagen die Leute, mit denen du früher mehr so abgehangen bist? Verstehen die das, dass du jetzt sowas hast, was dich zeitlich so einnimmt, gedanklich derart einnimmt?
Also ich weiß nicht, ich würde es nicht unbedingt, also es ist jetzt kein Unverständnis da, also, aber es ist jetzt auch, die verstehen es jetzt auch nicht so unbedingt, dass ich das jetzt so cool finde. Also für die ist das alles eher so, wie kann man laufen, so ist ja irgendwie nicht so heiß. Und klar, die kennen das dann schon auch, dass man mal eine Runde laufen geht. Wir haben natürlich auch einige Fußballer irgendwie in unserem Jahrgang, so dieser Standardsport. Und klar.
Wie despektierlich ihr Tonfall dabei wird, herrlich.
Ja. Und für die ist natürlich Laufen auch eher nicht so cool. Aber und für die ist dann auch, wenn man irgendwie dann eben auch erzählt, ja, letztens 10 Kilometer gelaufen in der und der Zeit, ist es so, wie? Also das geht doch gar nicht. Also das. Und also ich würde sagen, in der Hinsicht verstehen sie es nicht so, wie man auch so die Zeiten laufen kann und vor allen Dingen auch, wie man so viel trainieren kann. Ich würde sagen, das ist auch in meiner Familie, ist es auch, vor allem so für meine Großeltern, ist es auch schwierig zu verstehen. Oder ich würde auch sagen, für einen Großteil von meiner Familie war es anfangs eben schwierig, das zu verstehen, weil es ist dann eher so, wie, du warst doch gestern beim Training, warum musst du heute denn schon wieder laufen? So. Und das ist dann auch schwierig zu erklären, so, ja, gestern waren zum Beispiel Tempoläufe und heute mache ich dann eben einen regenerativen Dauerlauf. Das ist für mich dann nicht unbedingt anstrengend, aber es ist für die dann einfach schwierig zu verstehen. Und so ist das eigentlich bei meinen sozusagen damaligen Freunden auch, aber die haben es inzwischen akzeptiert. Und da ist das eigentlich, weil die eigentlich alle gar nicht so mit Leichtathletik was zu tun haben, ist es kein Thema so wirklich. Also, ja.
Aber gibt es nicht auch den gegenteiligen Effekt, dass so manch einer sagt, stolz ist, dass er oder sie dich kennt und mit dir befreundet ist, weil du an den deutschen Meisterschaften schon teilgenommen hast. Gibt's das nicht auch so? Ja, da kommt unsere Läuferin.
Doch, auf jeden Fall.
Wir zwei zum Beispiel, Martin und ich.
Also jetzt auch wurde ich ja tatsächlich auch jetzt zur Herbstsaison in den Kader aufgenommen. Und als das, also ich bin jetzt auch niemand, der das so richtig dann irgendwie anprangert oder so, aber das ist dann schon auch mal dann so zur Sprache kommen und dann ist es schon so, oh krass, ey, dann haben wir ja hier bald unsere Olympiateilnehmerin, so. Also die sind dann schon auch irgendwie stolz, so sozusagen meine Mädels aus der Schule. Aber sonst ist es nicht so wirklich Thema.
Was sagt dein Vater, der ja auch in der Leichtathletik so groß wurde? Wie findet der das? Ist der so mega, mega stolz? Ist der so voll dahinter oder sagt er, ach, die sprintet ja nicht.
Dann. Ja, oder sagt er, das Abitur hat Vorrang. Achte mal ein bisschen darauf, dass du nicht zu viel in den Sport investierst. Wäre ja nachvollziehbar.
Ja, also ich würde sagen, es ist tatsächlich so eine Mischung. Ich glaube, meine Eltern sind schon sehr, sehr stolz darauf, was ich schon geleistet habe. Und das merke ich ja auch an der ganzen Unterstützung von deren Seite. Aber auf der anderen Seite sagen sie mir eben auch immer wieder so, ne, Abitur ist auch wichtig und also die Leistung da sollte schon auch stimmen und das finde ich eigentlich auch gut, dass die mir auch immer wieder so ein bisschen, weil klar, dann bin ich manchmal eben auch so in meiner Bubble und dass mir dann aber manchmal eben auch so gesagt wird, so, also es gibt da auch noch was anderes und das ist genauso wichtig, weil klar, das kann mein Traum sein, irgendwie mal bei Olympia zu starten und vielleicht irgendwann mal sogar professionelle Athletin zu sein. Aber wie man ja trotzdem auch schon mitbekommt, das ist jetzt nicht so, dass man da 1 Million verdient und dann nach der Karriere quasi ausgesorgt hat. Also ich brauche ja schon auch ein solides anderes Standbein. Und von daher finde ich das auch gut, dass meine Eltern da so sind. Aber klar sind die auch stolz. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass vor allem mein Vater, weil der ja auch aus der Leichtathletik kommt, jetzt so übermäßig stolz ist. Also. Ja.
Aber fahren die mit zu Wettkämpfen?
Ja, schon auch.
Okay.
Ja.
Und wie verhalten die sich da? Schreien die laut? Yeah,
Fenner, oh Gott sei Dank
lauf,
nicht.
Lauf.
Nein. Also ich bin sehr froh, dass meine Eltern da auch irgendwie, wenn es dann für mich auch so ans Warm-up geht, dass die dann nicht noch so irgendwie die ganze Zeit um mich rumtüdeln oder so. Dann lassen die mich auch wirklich so machen und nach meinem Lauf kommen sie dann eher erst so zu mir. Und aber ich höre dann auch schon, dass die mich auch anfeuern sozusagen während des Laufes, aber ganz dezent und das finde ich auch gut.
Weißt du, was sie machen, Martin, vor dem Rennen?
Nein.
Aus den Spikes die Dornen rausschrauben.
Ach so. Ja, okay. Ich merke schon.
Nein, dein Vater nicht im sportiven Outfit und versucht dann beim Warmlaufen nebenher zu laufen. Gibt's ja auch.
Nein, Gott sei Dank nicht. Also da bin ich auch sehr froh. Okay. Falls dein Vater das jetzt hört, mach das bitte nie.
Also, ich glaube, beim nächsten Mal, um dich zu ärgern, macht er das dann.
Ja.
So im Outfit der. Na, wie alt sind deine Eltern? Dürfen wir das wissen? Etwa.
Ja. Oh Gott, da werde ich jetzt schon.
So um die 70.
50.
Also ich. 51. Ja, 51, okay. Das ist sogar richtig. Ja.
Also noch
beide.
Im besten Alter.
Ja.
Wofür?
Selbst auch Sport zu treiben.
Ach so, okay. Ja. Okay. Im besten Alter, einfach mal so dahingesagt.
Nee.
Ich wollte den Punkt ansprechen, so Bundesjugendspiele, Schulsport. Ja. Welche Rolle das bei dir an der Schule, ich meine, mehr Erfahrung oder Anknüpfungspunkte wirst du damit ja nicht haben.
Ja.
Aber war das wichtig bei euch in der Schule oder fiel das immer aus, Schulsport? Weil das ist ja für viele so der Weg auch in die Leichtathletik oder überhaupt in einen Sport hinein.
Ja, also es wird zwar jedes Jahr wird es immer wieder sozusagen versucht durchzuführen, aber im Endeffekt, also es fällt häufig aus, weil dann sind so die Argumente, ach,
der Sport oder die Bundesjugendspiele?
Die Bundesjugendspiele, okay. Aber auch der Sportunterricht. Also dann, ohne jetzt meinen Sportlehrer zu bashen, ja, seine Frau hat ein Kind bekommen, so, aber ich hatte ein halbes Jahr lang letztes Jahr keinen Sport. So.
Moment, dein Sportlehrer hat ein Kind bekommen und deswegen.
Lass uns das nicht vertiefen, aber scheinbar fiel der Sportunterricht häufig aus.
Für meinen Sportkurs, ich hatte ein halbes Jahr keinen Sportunterricht und es war der Schule im Endeffekt egal. Also auf der einen Seite cool, ich hatte immer dann 2 Stunden früher Schluss und für mich war es natürlich dann so, okay, ich gehe jetzt eine Runde laufen. Für die anderen alle war es natürlich, ja, da jetzt wird gechillt, so ungefähr.
Kannst du nochmal das Schulsystem aktuell. Tatsächlich, das Schulsystem aktuell erklären. Du bist in Kursen auch jetzt in der Oberstufe. Das heißt, man wählt auch durchaus Sport als.
Nee, also das ist schon, das Fach ist schon grundsätzlich noch auch sozusagen Pflicht.
Also jeder hat auch Sport.
Ja, aber die Kurse wurden halt einfach in unserem, also unser Jahrgang wurde auf 3 Kurse aufgeteilt. Und
3 Sportkurse?
Genau.
Ja.
Und eben mein Sportkurs hatte dann eben sozusagen das Pech, dass der Sportlehrer dann eben für ein halbes Jahr ausgefallen ist. Und dann sich aber auch nicht drum gekümmert wurde, dass wir zum Beispiel auf die anderen beiden Sportkurse aufgeteilt werden als Gruppe, dass wir weiterhin Sportunterricht haben, sondern es ist einfach ausgefallen.
Wie fandest du das? Also war das für dich tatsächlich, weil du dachtest, okay, ich will nicht, keine Ahnung, was man da macht, Basketball spielen, ich mache dann mein eigenes Ding, das ist cool? Oder fandst du das schon blöd, dass das ausfällt?
Auf der einen Seite habe ich dann gedacht, okay, cool, dann habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, kann entspannter laufen gehen und so. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch doof, weil für mich ist Sport auch immer ein sehr wichtiges Fach schon immer gewesen. Das heißt, aber ja eben auch wenn der Sportlehrer die ganze Zeit weg ist, kann ja keine Leistung auch bewertet werden. Und das halt, und dann ist es wieder auf dem Zeugnis, sind die relativ rigoros dann. Und dann kriegst du eben nicht die 1 oder die 15 Punkte. Und da bin ich dann eben aber auch wieder, ich sag mal, Leistungssportler und möchte das aber gerne auf meinem Zeugnis sehen. Von daher finde ich es dann auch wiederum doof, dass ich eben nicht die Leistung zeigen kann, die ich erbringen kann. Und im Endeffekt spiegelt sich das eben auch so ein bisschen auf die Bundesjugendspiele wider. Also es wird so getan, unterstelle ich in meiner Schule jetzt einfach mal, wir machen die Bundesjugendspiele auf jeden Fall, weil es ist wichtig. Aber dann fällt es auch einfach wieder aufgrund so banaler Dinge aus. Oder wir werden gar nicht wirklich darauf vorbereitet. Also ich hatte eine einzige Sportstunde, wo dann der Sportlehrer so gesagt hat, also nächste Woche sind Bundesjugendspiele. Wir machen jetzt einmal kurz Werfen. Jeder nimmt einmal einen Ball in die Hand, so geworfen, so next. Gehen wir schnell zum Weitsprung. Jeder springt einmal schnell. So, jetzt habt ihr es mal gemacht. Ich meine, wir dürften theoretisch auch Hochsprung machen bei den Bundesjugendspielen. Hat aber natürlich keiner gemacht, weil wir es nie geübt haben im Sportunterricht. Dann macht's natürlich auch keiner. Warum auch? Also es wird überhaupt nicht priorisiert. So.
Aber der Sportunterricht, hatte der Halbjahr für Halbjahr, also oder Schuljahr für Schuljahr, dann so Schwerpunkte? Also mal war es Fußball, mal war es Leichtathletik, mal war es Schwimmen oder sowas?
Also an sich ist, sag ich mal, schon irgendwo eine Struktur erkennbar. Ist, wenn es eben Richtung Sommer geht, versuchen die Lehrer schon häufiger mit uns rauszugehen und tendenziell eher leichtathletische Disziplinen mit uns zu machen. Im Winter ist es dann eher Badminton, irgendwelche Rückschlagsportarten oder sowas oder Turnen oder so.
Aber grundsätzlich, die Leichtathletik hätte auch stattgefunden.
Ja. Ja. Ich meine, wir haben auch an unserer Schule jetzt, das ist relativ exklusiv, so ein Schullauf. Das ist auch eigentlich viel zu krass. Das sind so 12 Kilometer. Das ist der Hessensteinlauf. Und eben, das geht 6 Kilometer bergauf zum Hessenstein eben hoch und 6 Kilometer runter.
Moment, wo geht's in Kiel 6 Kilometer bergauf?
Achso, ich wohne in Lütjenburg. Das ist nochmal so 40 Kilometer von Kiel entfernt.
Da sind Berge?
Da sind Berge, ja. Also man kann, also doch, das ist schon eine Steigung da zum Ende hin. und das ist natürlich, der findet auch jedes Jahr statt. Natürlich findet es aber eigentlich, 3/4 der Schule findet es absolut behämmert.
Na, das ist ja auch ganz schön lang, 12 Kilometer. Also.
Klar, die Ansage ist auch immer so, ja, es geht nur darum, dass ihr es schafft und ihr könnt es auch gerne gehen und so. Aber also, ich sag mal so, auch dieses Jahr war es so, die Hälfte hatte dann auf einmal einen Attest, ist entweder gar nicht da oder hat eine Erkältung, bla bli blub. Das heißt, die Hälfte der Schule macht sowieso schon mal nicht mit. Und dann geht sozusagen die Hälfte von der Hälfte geht zwar zu Fuß hoch, kauft sich aber vorher eine Packung Chips und Cola. Und eigentlich laufen nur so 5 Leute das wirklich ambitioniert.
Und du gewinnst.
Ja, ich habe es tatsächlich jetzt.
Also, aber ich finde, 12 Kilometer ist viel zu lang für untrainierte lang. Schülerinnen und Schüler. Das macht keinen Spaß. Also da musst du das als Staffel machen oder
das
sonst was.
Das habe ich auch schon mehrfach vorgeschlagen. Ich bin nämlich auch in der Sportfachschaft an unserer Schule.
Aha.
Weil das so die einzige Fachschaft ist, für die ich mich interessiere. und hatte das da eben auch schon mal eingebracht, weil ich auch meinte, so motiviert man eben die Leute nicht irgendwie sportlicher zu werden, beziehungsweise so wie wir im Sportunterricht auf diesen Hessensteinlauf vorbereitet werden, ist halt auch, das bringt dir gar nichts. Und es wird zwar auch immer gesagt, ja, lauf doch mal zu Hause, aber das macht natürlich, wenn es einfach nur gesagt wird, es machen die wenigsten.
Also mich, das jetzt mal ab von dir, mich beschäftigt so ein bisschen, weil den Podcast ganz, ganz viele Menschen hören, die jetzt alle nicht um der Großteil von denen ist nicht mehr Schülerin oder Schüler. Ich glaube, mir fehlen jetzt die objektiven Fakten, ob Sportunterricht häufiger ausfällt als normaler Unterricht.
Ich habe
das müsste
sie,
man mal Fakten. Recherchieren.
Ich habe sie.
Du Fakten. Hast die Fakten?
Ja, ich habe im letzten August eine Geschichte geschrieben über Nachwuchs, Leichtathletik oder generell Sport in Deutschland. Und dabei mit vielen Leuten gesprochen, unter anderem beim Leichtathletikverband. Ich war bei Bayer Leverkusen in der Leichtathletikabteilung hier in Hamburg beim HSV und habe mit Leuten gesprochen, auch mit Schülerinnen und Schülern gesprochen, mit den Kindern, die dann eben Sport machen. Und es ist tatsächlich so, dass der Sportunterricht in Deutschland sehr, sehr häufig ausfällt. Das ist das Fach, was am allermeisten ausfällt.
Das sagt die Statistik.
Genau, sagt die Statistik. Ja, ja. Und das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, auch von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule. Aber es gibt eigentlich die Ansage, dass jedem Kind pro Woche in jeder Schulform 3 Stunden Sportunterricht quasi gestellt werden müssen, dass das Kind das machen soll. Und es ist halt das, was am ehesten ausfällt. Und es gibt Lerninhalte, die werden nicht durchgeführt. Das hat verschiedene Gründe. Im Zweifel hat der Sportlehrer keine Zeit, weil er ein Kind bekommt. Was für eine absurde Begründung. Oder es ist einfach so, die Turnhalle ist zusammengefallen. Also ich habe vor kurzem einen Bericht gesehen in Berlin, da verrotten die ganzen Turnhallen und die können nirgendwo mehr hingehen. Also da verrotten teilweise sogar die Schulen. Und es gibt halt sehr, sehr krasse Gründe, die tatsächlich dazu führen, dass der Sportunterricht ausfällt, die dann aber natürlich auch wieder weitergehende Folgen haben. Also es ist ja nicht nur so, dass die Kinder da im Zweifel mit dem Ball hin und her kicken, sondern je nachdem, wie sie aufwachsen, haben Kinder gar keine andere Möglichkeit, Sport zu machen. Ne? Im Zweifel wohnen sie in einer relativ kleinen Wohnung mit vielen Geschwistern, bewegen sich dort nicht, die Eltern haben keine Zeit, die Kinder in Leichtathletikverein zu stecken. Wenn dann noch der Schulsport ausfällt, haben sie quasi so gar keine Bewegung. Und Bewegung ist ja für alle möglichen Sachen wichtig, nicht nur für die körperliche Entwicklung, nicht nur damit die Kinder nicht fett werden, sondern auch kognitiv, auch was die Entwicklung angeht, auch der Austausch mit anderen Kindern. Im Verein hast du ja dann nochmal außerschulischen Kontakt auch zu anderen Menschen und so. Das ist schon enorm wichtig und das sollte man gar nicht unterschätzen, aber in Deutschland fällt das halt sehr, sehr gerne aus und nicht nur in Deutschland. Also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der in den Niederlanden aufgewachsen ist und der meinte, da sei es genau dasselbe. Also da wird der Schulunterricht auch
sehr, sehr ist aber erstaunlich, weil sind die Sportlehrerinnen und Sportlehrer die labilsten oder?
Ja, es ist.
Oder, also wirklich ganz banal.
Es fehlt ganz einfach
an Sportlehrerinnen
und Sportlehrern. Okay. Und es fehlt eben dann tatsächlich an der Infrastruktur. Weil wenn du in der Schule hast, wo du im Winter, du hast nur eine Turnhalle für im Zweifel, keine Ahnung, wie viele Klassen so eine normale Schule hat, ich weiß es nicht. Aber wir hatten an unserer Schule, hatten wir zwei große Turnhallen. Die große konnte man unterteilen und daraus drei Hallen machen. Und trotzdem war es manchmal echt eng. Und wenn ich mir vorstelle, wenn eine von diesen Hallen inzwischen kaputt ist, ja, das kann halt nicht funktionieren. Und bei uns war es auch so, mein Schulunterricht war sehr von dem Engagement meiner Sportlehrerin abhängig. Und die hatte halt Bock. Und dann hat man auch sehr, sehr viele Sachen gemacht und sehr breit gefächert unterschiedliche Dinge gemacht. Also ich habe sowohl Trampolin gemacht, Tanzen, Leichtathletik, da war alles Mögliche dabei.
Ich glaube, wenn man möchte, dann kann man als Sportlehrerin, Sportlehrer auch in einem Klassenraum Sport veranstalten oder auch selbst im Winter kann man rausgehen und da irgendwie
die
Kinder begeistern für den Sport.
Aber wenn dann keiner mehr Bock hat, weil er
Ich selbst muss sagen, ich bin sozialisiert ja auch in der Leichtathletik. Ich habe als Kind angefangen zu laufen und bin darüber in diesen Sport gekommen. Und das habe ich zu verdanken engagierten Lehrerinnen und speziell einem Lehrer. Also ohne die wäre ich nicht da reingekommen. Und ich habe durchweg eigentlich nur positive Erlebnisse an der Schule auch mit Sportlehrern und Sportlehrerinnen gehabt.
Witzigerweise haben mir das bei meiner Geschichte im vergangenen Jahr alle Kinder, mit denen ich gesprochen habe, sowohl in Leverkusen als auch hier beim HSV, haben mir gesagt, sie sind entweder durch einzelne Lehrkräfte oder durch die Eltern zur Leichtathletik gekommen. Weil die einfach dahingehend dann gefördert werden. Das ist nicht wie beim Fußball, wo man irgendwie so denkt, ja, Fußball ist omnipräsent, da rutscht man einfach so rein, weil man das als Kind sieht und begeistert davon ist, medial wie auch immer, sondern da braucht man irgendwie immer so einen Mentor offensichtlich. Und wenn du das in der Schule nicht hast, wenn dann der Sportunterricht noch in Gänze ausfällt, dann kommen die Kinder halt nicht zu sowas wie Laufen, zur Leichtathletik. Ja. Das ist einfach Fakt. Und die Folgen sind dann halt, dass die Kinder im Zweifel gar keine Bewegung mehr haben. Und mit all den Folgen, die dann da hinten noch so dranhängen.
Und da kennen wir alle die Statistiken. Die Kinder werden unbeweglicher, unsportlicher und dicker.
Ja.
das sind natürlich Fakten. Worauf ich noch unbedingt einmal eingehen will, ist so, wie gesagt, wir hatten das schon mal angesprochen, es gibt ja dann so im Kinderalter kann man motiviert werden zu einem Sport und dann gibt es aber irgendwann einen Break, das nennt sich Pubertät. Dann orientiert man sich um. Und du bist jetzt so, genau in der Phase bist du ja zu diesem Sport gekommen. Mir scheint, und das würde ich gerne noch mal genauer wissen, mir scheint, du bist vor allen Dingen motiviert auch davon, dass du Erfolg haben willst. Oder ich versuche noch zu kitzeln, gibt es irgendwas darüber hinaus? Ist es jetzt auch, ich möchte das da nicht übergriffig sein, auch die Freundschaft mit deinem Partner jetzt, dass der auch im Verein ist? Oder ist es wirklich rein dieses Laufen? Also das ist mir noch nicht so richtig klar. Was ist deine Motivation?
Es ist wirklich rein dieses Laufen. Also auch unabhängig von der Beziehung auf jeden Fall. Mal abgesehen davon, er ist nämlich jetzt auch gerade in den USA, also studiert da. Und das war für mich nie ein Grund, irgendwie zu sagen, okay, dann höre ich jetzt auch auf. Mhm. Und ja, es ist auf jeden Fall dieser Erfolg, dieses und irgendwo auch immer noch so unterschwellig dieser Traum von ich möchte auch mal Weltklasse werden.
Ja, das ist ja erfolgsgetrieben dann.
Genau. Ja. Und einfach wirklich dieses. Ich will einfach das Beste aus mir rausholen. Ich will an meine Grenzen gehen. Ich will über meine Grenzen hinausgehen. Weil ich es eben auch einfach mag, dieses Gefühl, okay, ich gebe jetzt einfach alles.
Bist du denn auch sonst ein Typ, der in anderen Dingen so denkt? Oder ist es jetzt rein im Laufen?
Ja, ich glaube, ich bin so ein Typ Mensch, ich bin von der Sorte ganz oder gar nicht. Und das merke ich auch in mehreren Bereichen. Also definitiv bin ich auch schulisch sehr, sehr ambitioniert und so. Und ich bin auf jeden Fall auch eine kleine Perfektionistin. Und ja, ich würde sagen, das lässt sich auf viele, viele Bereiche in meinem Leben übertragen. Auf jeden Fall. Aber vieles ist auch wirklich dann eben so motiviert, dass ich eben auch einfach Leistung erbringen möchte. Und dass es mir wichtig ist, dass ich eben mit mir zufrieden bin, aber eben auch, dass es immer eine sehr gute Leistung ist. Das ist mir schon auch wichtig.
Also hätte es theoretisch auch was anderes als das Laufen werden können, so die ganz große sportliche Leidenschaft. Also wenn du im Zweifel dann irgendwie so, keine Ahnung, im Fußball.
Reiten haben wir ja gehört.
Oder im Reiten.
Reiten konntest du dir auch vorstellen.
Ja.
Da kenne ich mich jetzt nicht aus, ich weiß nicht, inwieweit, ja doch, da gibt es ja natürlich, es ist ja sogar auch olympisch und so, da kann man ja ganz vieles machen, ja, stimmt.
Also, das stimmt, aber irgendwie war es tatsächlich, auch wenn ich früher eigentlich ja das Laufen doof fand, war, aber schon immer hatte ich dieses Laufen, also das war so dieser Traum irgendwie im Kopf, ich weiß nicht, das fand ich schon immer einfach toll, dieses im Stadion sein, das Stadion ist voll, hoffentlich, und so... Das fand ich einfach irgendwie schon immer. Also ich weiß nicht, ob's, kann ich jetzt natürlich so nicht sagen, ob es eine andere Sportart genauso mich so gecatcht hätte. Aber Laufen ist für mich irgendwie sowas ganz Besonderes.
Die meiste Zeit, die du aber jetzt mit dem Laufen verbringst, bist du nicht im Stadion und dir applaudiert auch niemand.
Nein.
Und du läufst einfach, keine Ahnung, irgendwo rund um Lütjenburg deine Runden.
Ja.
Macht dir das denn dennoch Spaß? Der Moment des Laufens an sich, macht dir das Freude oder hast du dabei immer das Ziel so im Blick, was dich motiviert?
Nee, also ich liebe das Laufen auch so. Ich glaube, das ist mir auch so ein bisschen eben aus dieser Corona-Zeit, wo es noch nicht so leistungsgetrieben war, geblieben. Das ist auch, das ist für mich so Entspannung. Wenn andere sagen, oh, ich komme jetzt von der Arbeit und ich lege mich erstmal hin, ist es für mich eher so, ich komme jetzt von der Arbeit, von der Schule und ich gehe jetzt eine Runde laufen, weil das macht meinen Kopf frei. Und das gibt mir so ganz viel. Also ich liebe das Laufen wirklich. Das ist für mich überhaupt kein Zwang. Aber natürlich hat man auch immer, weil klar, man ist nicht jeden Tag motiviert. Aber und dann sind das eben auch die Gedanken, die einen irgendwie wieder motivieren und hochholen. So dieses so, okay, wofür machst du es jetzt? Willst du eben dann und dann die neue Bestzeit laufen? Dann gehst du jetzt laufen und läufst das eben in der vorgegebenen Zeit und so. Aber auf der anderen Seite ist es auch, wenn eben draufsteht, ein regenerativer Dauerlauf, dann habe ich da genauso Bock drauf. Und dann habe ich auch genauso Bock, mal richtig langsam zu laufen.
Es braucht ja nur ganz, ganz wenige Erfolgsmomente in so einer sportlichen Karriere, um eben die ganz, ganz viel mehr Zeit, die man in Training investiert, irgendwie zu erdulden. Also diese Erinnerung an das, wo es geklappt hat oder da, wo es klappen soll, die reicht ja oft, dass einem so das Tägliche ausreichend Spaß macht. Das finde ich ganz spannend. Also auch wenn man sich so Sportkarrieren anguckt, die sind in der Regel auch gepflastert von ganz großem Schmerz und Niederlagen.
Ja,
Also wo man nicht performt hat, wo man verletzt war und so. Und trotzdem, die wenigen erfolgreichen Momente reichen dann, dass man da jahrelang sich diesem Hobby hingibt. Bereitest du dich oder bereitet dich irgendjemand auch darauf vor, dass es durchaus auch mal sein kann, dass du nicht jetzt über ein Jahr immer besser, immer besser, immer besser wirst, dass da auch mal du auch mal irgendwo schlecht läufst? Oder?
Sag dir das doch nicht.
Nee, oder braucht's das nicht?
Ich würde sagen, so an sich braucht das nicht. Und bisher ist jetzt auch noch niemand so richtig auf mich zugekommen und meinte so, du, also man kann jetzt nicht immer Bestzeit laufen. Aber das ist mir auch irgendwo klar. Und ich würde sagen, da sind auch meine Eltern und auch vor allem so eben mein Vater, der hat das jetzt auch noch nie direkt zu mir gesagt, aber die mir eben auch immer wieder klar machen, so, es geht nicht nur bergauf. Also es genauso auch Niederlagen gehören dazu. Und aber das habe ich für mich einfach auch schon selber herausgefunden. Es gab ja natürlich jetzt auch nicht, auch dieses Jahr nicht jedes Rennen war Bestzeit und so. Und das habe ich auch schon gesagt, auch wenn es dann irgendwie mal 3 Sekunden unter der Bestzeit war oder über der Bestzeit, keine Ahnung. Dann war ich ja auch schon selber irgendwie erst so ein bisschen enttäuscht. Aber ich finde eben dieses Sprichwort, you rather win or learn. Und das nehme ich dann eigentlich auch eher so für mich mit, dass ich dann auch denke, okay, was war jetzt das Learning daraus? Und also es braucht jetzt niemanden, der mir direkt sagt, du, es kann nicht immer so laufen. Das ist mir schon bewusst.
Du machst nächstes Jahr Abi?
Ja.
In
2024
im Frühjahr?
Warte, jetzt muss ich gerade mal selber überlegen. Doch. Nee, ich mach 2025 Abitur.
In welcher Klasse bist du jetzt?
Ich bin in der 12.
Und du machst 13 Jahre Abitur?
Ja.
Dann machst du nächstes Jahr noch ein Abi.
Ach so, ja, okay. Gut, das ist gut zu wissen.
Mathe ist nicht so dein Ding?
Nee. Ja. Ich habe Mathe auf grundlegendem Niveau.
Ja.
Ich auch.
Hätten wir das an dieser Stelle auch gelernt. Okay, also Abitur 2025. Gut, bis dahin ist noch etwas Zeit. Was sind deine nächsten großen Ziele? Was möchtest du, nehmen wir jetzt mal die Cross-DM Ende November, lassen wir mal außen vor. Woran denkst du jetzt so nächstes Jahr zum Beispiel?
Auf jeden Fall natürlich der DM-Teilnahme. Und eigentlich denke ich da dann jetzt eher auch noch so in Zeiten. Also ich zum Beispiel denke so, ja, so eine 9,45 oder so auf 3.000 fänd ich gut. Auch so irgendwie an die 17, vielleicht auch eine hohe 16 zu laufen bei 5.000. Ja, 10, mal gucken, was da drin ist. Oder auch, die Unterdistanz eigentlich auch noch ein bisschen zu verbessern. Also da denke ich eher noch so in Zeiten, als jetzt irgendwie zu sagen EM oder WM oder so. Das ist natürlich unterschwellig immer irgendwie so im Kopf und ein Traum. Aber da will ich mir dann auch nicht so viel Druck machen, weil...
Setzt du dich dann nicht mit deinem Trainer auch hin und sagst so, im nächsten Jahr ist die Saisonplanung grob so und das sind die realistischen Zeitziele, die wir anstreben? Ist das so ein Ding, was du selbst machst oder machst du das nicht mit ihm auch als...
Doch, aber wir setzen uns jetzt nicht explizit zusammen und sprechen darüber, aber sozusagen so während des Aufbautrainings hört man so nach und nach raus, was so möglich ist, was so die Ziele sind. Und er sagt dann auch, aber dann eher so allgemeiner gesprochen, ja, mein Ziel ist es für nächstes Jahr irgendwie 5 Teilnehmer bei der Jugend-DM zu haben. Und dann weiß man schon so, okay, ich weiß, dass ich zu denen gehöre, die das schaffen können, also sollte ich das auch schaffen, so aus seiner Sicht.
Ja, eigentlich möchte ich noch so 2 Punkte ansprechen. Du bist jetzt eigentlich sogar 3. Also die Ziele für die weite Zukunft, dann aber jetzt auch, du hast es ganz am Anfang einmal angesprochen, du bist jetzt im Kader zum ersten Mal.
Ja.
Logischerweise, weil du machst das ja noch gar nicht so lange. Was bedeutet das? Was ändert sich dadurch für dich und welche Vorteile hast du dadurch? Was bringt dir das?
Ja, also natürlich sind eben Vorteile, wie jetzt zum Beispiel nächstes Wochenende ist so ein Kaderlehrgang in Malente. Das ist da so ein Leistungszentrum.
Hallo!
Ja.
Das musst du den alten Menschen nicht erklären.
Ich würde sagen, sie verbindet.
Die Fußball-WM 1974 wurde in Malente von der deutschen Nationalmannschaft vorbereitet. Ja. 1974.
Ja,
das
stimmt.
Das Geburtsjahr deines Vaters vermutlich. Ja, nee, wir haben es eben nicht. Ja.
Mathe, Martin.
Ja. Nein, in Malente, ja. Genau.
Ja, genau. Also davon profitiert man natürlich einfach, dass man da auch mit anderen Kaderathleten zusammen trainieren kann, sich da austauschen kann. Natürlich dann auch nochmal eben mit dem Landestrainer Lauf einfach in Kontakt steht und ja, eben von der Seite so ein bisschen mehr Unterstützung einfach auch bekommt. Ja, aber... Also ich bin ja selber...
Geld bekommt man nicht im Landeskader?
Nee.
Nein.
Aktuell.
Physiotherapeutische Maßnahme, die du umsonst nutzen kannst oder sowas?
Da habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel Ahnung oder Kontakt mit, weil ich ja, wie gesagt, jetzt ganz frisch da drin bin. Aber so das, was ich mitbekommen habe, ist genau, dass man eben zumindest Kosten erstattet auch mal bekommt, auch mal kostenlos zum Physio gehen kann, auch sowas wie Fitnessstudio dafür Zugänge bekommt und so. Ja.
Hast du das Gefühl, du wirst genug gefördert, also seitens des Vereins, aber jetzt auch seitens dieser Kadergeschichte, die jetzt so noch ganz neu ist, sodass du wahrscheinlich gar nicht genau weißt, welche Vorteile dir das bringen wird. Aber würdest du sagen, das passt so, wie es momentan läuft? Oder gibt es Dinge auch im Gespräch, du hast ja auch Vereinskameradinnen, Vereinskameraden, die schon länger im Zweifel in diesem System stecken, die sagen, das und das fehlt uns oder das und das läuft woanders besser. Dein Freund ist ja in die USA gegangen, auch mit einem Sportstipendium vielleicht. Das ist ja, das geht ja auch in die Richtung. Also der hat ja scheinbar dann den Weg gegangen und entschieden, okay, ich möchte lieber die Sportförderung in den USA genießen.
Ja, Also ich habe schon das Gefühl, dass ich wirklich auch gut gefördert werde, auch jetzt mit den Möglichkeiten, die mir eben auch als Kaderathletin jetzt geboten werden. Was natürlich, das ist jetzt eher so ein Einzelfall bei mir. Ich muss eben aus Büttchenburg zum Training immer anreisen. Klar, ich werde jetzt auch bald 18, das heißt, ich habe auch meinen Führerschein, dann kann ich mit dem Auto fahren. Aber jetzt die Zeit davor war es immer so, dass ich mit dem Bus gefahren bin. Und dann, klar, auch mit dem 49-Euro-Ticket wurde das natürlich auch irgendwo günstiger. Aber ich sag mal, 49 Euro sind halt monatlich auch irgendwo teuer. Und da habe ich und auch meine Eltern auch schon mal so im Verein nachgefragt oder jetzt eben auch bei den Kaderleuten, sage ich mal, ob da nicht vielleicht auch dann irgendein das bezuschusst werden könnte, dass ich eben einfach zum Training komme. Und da wird das zum Beispiel bisher noch eher abgelehnt. Also das muss ich sozusagen, diese Kosten muss ich selber tragen. Da würde ich mir sozusagen in der Hinsicht noch ein bisschen mehr Unterstützung wünschen. Und ich sag mal so, das betrifft ja jetzt, also zwar in unserem Verein kommen viele aus Kiel und dann direkt dahin, aber ich sag mal so, dass das wird ja auch einige andere betreffen, dass sie von weiter her einfach zum Training anreisen müssen und dass da zum Beispiel so ein bisschen mehr Unterstützung vielleicht noch kommen könnte, dass eben auch das für junge Athleten quasi auch aus dem Umkreis, die nicht zentral in Kiel wohnen, dass es vielleicht einfach auch attraktiver gemacht wird, weil es ist halt schon echt immer auch eine Anreise. Aber ich mache das natürlich auch gerne, aber ist halt irgendwo auch dann teuer und dann kann ich es auch verstehen, wenn einige sagen, okay, dann gehe ich eben nicht zum Training und dann laufe ich eben mal nur so für mich und entwickle mich nicht weiter. Aber dann entwickelt sich ja sozusagen auch nicht in der Leistungsspitze irgendwie mehr. So.
Gibt es nicht in Kiel, wie häufig in den größeren Städten, auch einen Förderkreis, wo man dann solche Dinge beantragen könnte?
Ja, also es gibt so eine Sportförderung, da müsste ich aber erstmal noch reinkommen. Also das kann ich nicht beantragen, die kommen sozusagen dann auf einen zu und dann bekommt man irgendwie noch 100 Euro irgendwie noch Bezuschuss. Und das würde natürlich schon echt auch viel bringen, aber da bin ich noch nicht drin. Also ja. Aber es gibt sowas.
Wie weit ist Lütjenburg-Kiel?
40 Kilometer.
Ja, so 40
Kilometer. Oh, das ist schon eine Ecke, ne? Wenn man das dann immer allein stemmen muss.
Ja.
Das ist dann der Unterschied zum Fußball. Also ich habe ja mal ein paar Leute gekannt, die bei Bayer Leverkusen im Nachwuchsbereich aktiv waren, so CBA-Jugend, und die wurden immer abgeholt zu Hause.
Oha.
Mit dem Bus vorm Training und wieder nach Hause gefahren.
Wenn du als 17-jähriger Fußballer im Kader bist, dann scheffelst du schon.
Ja, aber es ist halt, dann sieht man mal, wo das Geld steckt und wo möchtest du nicht doch umschulen auf Fußballerin?
Auf gar keinen Fall, ich habe echt Schiss vor Bällen, habe ich festgestellt.
Okay, das ist schlecht.
Ja.
Das ist schlecht. Darts?
Auch schwierig.
Formel 1? Nee, Autofahren ist auch nicht deins.
Ja.
Okay, bleib beim Laufen. Ist vielleicht besser.
Gut.
Okay, jetzt noch ganz kurz die ganz großen Ziele. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, Olympia.
Mhm.
So der ganz große Traum, Paris 2024 wird schwierig.
Ja.
okay, aber danach 2028 in Martin?
Weiß ich nicht.
Oh, L.A.?
Du erwischt mich auf den falschen Fuß.
Geil, endlich mal. Ich glaube, es ist L.A., aber ich weiß es auch nicht. Scheiße. Genau. 2028 in L.A., sage ich jetzt ganz souverän.
2032 im Ruhrgebiet.
In Valente.
Fast. Das wird schwierig.
Mensch, nee,
also,
ärgert mich jetzt gerade.
Denkst du daran, so wirklich so 2028, das wäre eine Option? Oder du weißt jetzt scheinbar auch nicht, wo es ist. Also wahrscheinlich hast du kein Plakat zu Hause.
Nee, ein Plakat habe ich nicht zu Hause, aber an sich ist es, ich sag mal, einfach ein Traum. Also irgendwo hat man es ja im Kopf, aber noch ist es. Es ist so ein bisschen wie eben dieses so 40 Kilometer bei 10 und drunter geht nicht. Das ist noch irgendwie so ein bisschen eben. Das da ist noch so eine Sperre im Kopf, dass ich das wirklich schaffen kann. Aber wie gesagt, es ist ein Traum und ein Ziel und ja.
Ja, wenn du das dann schaffst, wirst du nach L.A. reisen müssen, denn dort finden die Olympischen Spiele 2028
statt. Du hast es recherchiert.
Ich habe es gerade einmal ganz kurz nachgeschaut. Ja. Ich hatte also recht, LA warum auch immer ich das im Kopf hatte.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Martin, hast du noch Fragen?
Nee, ich habe nur, tatsächlich will ich noch einen Appell loswerden.
An wen?
An Fenner.
Ach so.
Weil ich glaube, man muss sich immer, und das wird dein Trainer genauso sehen, eine Laufkarriere ist eben nicht mit 18, 19, 20 zu Ende, sondern egal, dass es jetzt Afrikanerinnen und Afrikaner gibt, die auch schon mit 20 Weltrekorde rennen. Den Höhepunkt erreicht man in der Regel mit Mitte 20 und bis dahin ist es noch eine lange Zeit. Und viele Dinge, und da bin ich so ein bisschen bei mir selbst, die du nur einmal in deinem Leben erlebst, wie ein Abitur oder meinetwegen eine Abiturfeier oder eine Abschlussfahrt oder so etwas, die solltest du trotz deiner großen Ziele mitnehmen und so ein bisschen auch die ganze Karriere im Blick behalten.
Auf jeden Fall.
Und dann glaube ich, wenn du das noch zusätzlich zu dem vermutlich extrem vorhandenen Talent, was du hast, sonst wärst du nicht in einem Jahr da hingekommen, wo du jetzt bist. Wenn du das noch so im Blick behältst, so die Perspektive, die sich dir eröffnet, dann glaube ich, sehen wir dich in L.A. Aber weißt du, über welche Distanz? Es liegt doch nah in deinem Verein.
Ja, wahrscheinlich dann über 3000 Meter Hindernis.
Ja, natürlich.
Ja, mal gucken.
Über die 3000 sind die Hindernis.
Ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert, aber es wurde jetzt schon so an, es klang schon so an, dass ich vielleicht das mal im Frühjahr ausprobiere. Mal gucken.
Okay, also nicht ertrinken im Wassergraben, nicht gegens Hindernis rennen.
Ja.
Dann geht das ganz gut.
Okay.
Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung vom Hindernislauf, von daher habe ich jetzt einfach mal so gesagt.
Cool, danke, dass du bei uns im Podcast warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Erfrischend davon erzählt.
An dieser Stelle, das wollte ich eigentlich noch sagen, die kleine Anekdote. Ich glaube, Fenner, wenn ich richtig liege, ist auf uns aufmerksam geworden, vor allen Dingen durch den Podcast.
Ja, das
also
stimmt.
Sie ist bei uns Praktikantin geworden oder hat sich überhaupt bei uns beworben, weil sie uns durch den Podcast kennt.
Ja.
Also uns hören junge Leute offensichtlich.
Oh je.
Ja. Ich finde es ganz cool.
Schön.
Und genau, das war ein echt gutes Gespräch, coole Einblicke. Und ich bin ein bisschen neidisch, weil für mich gab es diese Möglichkeiten, diese Chance irgendwie nicht. Ich habe in dem Alter nicht an Leichtathletik gedacht und es nicht betrieben. Und jetzt bin ich halt nicht so schnell, wie ich vielleicht sein könnte, wenn ich es schon in deinem Alter gemacht hätte. Und ich bin gespannt. Wahrscheinlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr hast du auch alle meine Bestzeiten geknackt. Zumindest auf den Distanzen, auf denen du rennst. Marathon dann vielleicht noch nicht, aber ja. Und dann sind irgendwann Martins Bestzeiten fällig.
Ja, ich glaube, so eine 2:13 ist es über einen Marathon. Hm. Dann, das wird.
Die Frauen laufen heute schneller.
Ja.
Wissen wir seit Berlin.
Also in 10 Jahren ist das völlig normal. Da läuft jede Frau 2:13.
Das ist schön.
Vielleicht.
Das wünschen wir uns und dir. Dann können wir sagen: Mensch, die Fenner, damals bei uns begonnen und jetzt läuft sie 2:11.
Ja. Mal sehen.
Genau, wenn du Tickets hast, damals dann für LA 2028, Martin und ich.
Ja,
denk
klar.
Dran.
Ist klar.
Wir waren von Anfang an die OG-Fans.
Ja.
Alles klar. Vielen Dank, Fenner.
Ja, wir tragen uns das also alle schon mal in den Kalender ein, LA 28. Da schauen wir dann Fenner zu, wie sie bei den Olympischen Spielen rennt und sind gespannt, welche Disziplin es dann am Ende geworden ist. Vorher dürft ihr aber auch gerne noch ein bisschen gespannt sein, welches Thema euch in der nächsten Podcast-Folge erwartet. Wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Und wenn ihr es verpasst habt, uns eine Bewertung zu geben bisher, dann macht das doch auch sehr gerne noch. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gebt und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Vielleicht kennt ihr ja noch jemanden, für den unser Podcast auch interessant sein könnte. So oder so, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut und habt viel Spaß beim Laufen.